Am Jordan steht eine große Menschenmenge. Ganz viele Menschen kommen zu Johannes dem Täufer. Warum? Weil sie wissen, mein Leben ist nicht in Ordnung. Johannes ruft zur Umkehr. Die Menschen, die steigen ins Wasser, sie bekennen ihre Schuld. Eine lange Schlange steht am Ufer und will mitmachen, dabei sein. Und dann passiert plötzlich was ganz Unerwartetes. Plötzlich kommt da ein Mann dazu, der eigentlich gar nicht dazu passt. Und genau in diesem Moment spielt unser Bibeltext heute, unsere Szene, die wir uns anschauen. Das sind nur zwei Verse, aber zwei Verse voller Überraschungen. Und ich lese uns die beiden Verse aus Lukas 3, Abvers 21. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt, wie eine Taube, auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Soweit die Szene von heute und schon der Start ist eine Überraschung. Lukas formuliert es genau so und sagt, unter all den vielen, die sich taufen ließen, die gesagt haben, mein Leben ist nicht in Ordnung, ich kehre um, da war auf einmal auch Jesus. Was hat Jesus da zu suchen? Hat Jesus jetzt auch gesagt, mein Leben ist nicht in Ordnung, ich muss umkehren? Die Taufe von Johannes, die Johannes der Täufer machte, war eine Taufe zur Umkehr, zur Buße. Da ging es darum, seine Schuld zu bekennen und Vergebung der Sünden zu bekommen. Menschen sind gekommen, weil sie gemerkt haben, ich habe Schuld. Ich brauche Vergebung. Und da passt Jesus ja eigentlich gar nicht rein. Und Lukas selber war das auch bewusst, deswegen schreibt er, denke ich, hier so ganz klar, viele kamen zu Jesus und auch Jesus, zu Johannes und auch Jesus kam zu Johannes. Die Bibel ist ja ganz klar darin, dass Jesus keine Schuld hatte. Mal hier zwei Verse, Hebräer 4, da heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Oder ein zweiter Vers, 2. Korinther 5, da heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus war also ganz klar ohne Schuld, ohne Sünde. Und trotzdem steht er dort und lässt sich von Johannes taufen. Obwohl er ohne Schuld ist, stellt er sich mitten unter die, die Umkehr im Leben nötig haben. Stellt sich nicht drüber, er sagt nicht, ich habe das nicht nötig. Nein, er stellt sich mitten unter die Sünder. Und ich glaube, das ist hier schon ein Vorschatten, ein Vorzeichen auf das, warum Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist. Hier beginnt die gute Nachricht. Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Er ist ja nicht gekommen, um uns irgendwelche guten Regeln zu geben, um uns zu zeigen, ich kann das besser als ihr. Warum versagt ihr alle? Nein, Jesus ist da gerade gekommen, um sich mitten unter die Sünder zu stellen und den Weg bis ans Kreuz zu gehen, als Übeltäter zu sterben, als scheinbarer Krimineller zu sterben, für uns zur Sünde zu werden, schuldig zu werden. Jesus ist auf die Erde gekommen, um sich mit den Unreinen zu identifizieren, obwohl er doch rein ist. Er ist als Gerechter gekommen, um sich unter die Sünder zu stellen. Jesus ist tatsächlich mitten hinein eben in diese gottlose Welt gekommen. Und so passiert, glaube ich, hier in der Taufe schon das, was später am Kreuz vollendet wird. Wir haben es gerade schon in 2. Korinther 5 gelesen, da heißt es, er, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Also Jesus hat diesen Tausch mit uns vollzogen und gesagt, ich nehme deine 6er Klausur auf mich und gebe dir dafür meine 1er Klausur. Er wurde tatsächlich eben zum Sünder, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und das wird schon hier in der Taufe deutlich. Ein zweiter Vers, wo das vorhergesagt wird, Jesaja 53, er ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Auch das startet hier bei der Taufe. Jesus stellt sich unter die Menschen, die da gerade stehen und sagen, ich habe Scheiße gebaut, ich habe mein Leben in Sand gesetzt, ich brauche Vergebung. Jesus sagt, da stelle ich mich jetzt dazu und lass mich auch taufen. Und das Ganze kommt dann am Kreuz zur Vollendung, wo er zwischen zwei Schwerkriminellen am Kreuz hängt, als Krimineller, als Übeltäter hingerichtet wird, für uns, für unsere Schuld. Also warum lässt Jesus sich taufen? Ich denke, weil er sich eben mitten unter die Sünder stellen will. Die Taufe ist ein Vorausblick auf Golgatha. Er steigt ins Wasser hinein, wie er später dann ins Gericht geht am Kreuz für uns. Jesus kommt uns tatsächlich ganz nah. Er übernimmt eben die Stellvertretung für uns, auch schon hier, wenn er so wie die Sünder ins Wasser hinein steigt. Und das ist eine wunderschöne Nachricht, die auch hier schon anklingt. Weil als Menschen tendieren wir immer dazu, dass wir denken, ich muss mein Leben jetzt zuerst irgendwie selbst in Ordnung bringen, bevor ich zu Gott kommen kann. Da ist so eine Sünde, mit der habe ich schon immer zu kämpfen, die lässt mich einfach nicht los, die muss ich jetzt erst in den Griff kriegen und dann kann ich vielleicht wieder ganz zu Gott kommen. Oder ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, ich ändere mich jetzt und dann vielleicht nimmt Gott mich an. Aber nein, es gilt genau das Gegenteil. Wenn du seit Jahren mit der gleichen Schuld zu kämpfen hast und es wird einfach nicht besser, dann darfst du genauso, wie du bist, ganz zu Gott kommen. Weil Jesus für dich so Sünde geworden ist. Weil Jesus die Schuld für dich getragen hat. Jesus stellt sich eben nicht zu den Perfekten, sondern er stellt sich zu den Sündern. Und das wird schon hier in der Taufe deutlich. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr im Bürgeramt, Landratamt oder wo auch sonst immer seid, dann muss man da ja oft warten. Vermutlich ist ein Weibling ähnlich wie bei uns in Stuttgart, vielleicht nicht ganz so schlimm, hoffe ich mal. Aber wenn man dort ist, muss man relativ lang warten, man kriegt vielleicht eine Marke, setzt sich dann hin und wartet, bis man vielleicht irgendwann drankommt. Vielleicht kommt man auch gar nicht mehr dran, weil es zu lang dauert, wer weiß. Und stellt euch vor, ihr sitzt da beim Bürgeramt und wartet mit eurer Marke und dann würde auf einmal der Bürgermeister kommen, auch eine Marke ziehen und sich dazusetzen. Wäre irgendwie komisch. Weil der Bürgermeister darf ja eigentlich direkt durchlaufen. Also, der hat seinen Hintereingang, der kann direkt rein, der muss nicht warten. Aber ich dachte, so ein bisschen ist das, was Jesus hier macht. Er könnte ja eigentlich so direkt in den Himmel laufen. Er hat ja gar keine Schuld. Er muss gar nicht den harten Weg durchs Leben gehen, durch die Taufe, durchs Kreuz, durch den Tod. Aber er stellt sich ebenso wie der Bürgermeister doch hinten an, stellt sich mitten unter uns Sünder, stellt sich in diese Schlange der Menschen, die sich taufen lassen wollen, weil er sich zu uns stellen will. Weil er sich für uns interessiert, weil er sich für dich interessiert und weil er dir sagen will, du darfst so, wie du bist, mit all deiner Schuld, mit all dem, was nicht gut läuft, so darfst du eben zu Gott kommen, weil ich zu dir und zu euch gekommen bin. Jesus ist eben nicht für die guten Menschen gekommen. Jesus ist nicht für die guten Menschen auf die Erde gekommen, sondern für die, die merken, dass sie Hilfe brauchen. Und das betrifft uns alle. Ob du ein Schüler bist, der in der Schule Druck hat, dem alles zu viel ist. Ob du Handwerker bist und Stress im Betrieb hast. Ob du eine Mutter bist und völlig erschöpft bist. Ob du Rentner bist und mit Einsamkeit zu kämpfen hast. Für dich ist Jesus auf die Erde gekommen. Er stellt sich in diese Realität mit hinein, hat all das miterlebt. Hat auch Stress, Druck, Erschöpfung, Einsamkeit erlebt. Damit du eben, so wie du bist, mit all den Lasten zu ihm kommen darfst. Interessant finde ich, dass Lukas hier explizit auch erwähnt, dass Jesus gebetet hat. Das wird tatsächlich in den anderen Evangelien nicht so berichtet. Da heißt es, er kam dazu, stellte sich unter die Menschen und betete. Also auch Jesus hat gebetet, auch er hat Kontakt gepflegt zu seinem Vater, zu Gott selbst. Auch das war ihm wichtig. Und das heißt, als Jesus getauft war, betete er und dann öffnete sich der Himmel. Gebet war Jesus was ganz Wichtiges. Die wichtigen Momente im Leben Jesu waren immer von Gebet begleitet. Ob hier seine Taufe, dann die Berufung der ersten Jünger, die Verklärung oder dann im Garten Gethsemane kurz vor seinem Tod. Jesus betete. Wir sehen, dass Gebet Jesus was ganz Wichtiges war, dass der Himmel sich auch hier öffnet, als er betete. Das finde ich spannend. Nicht als er getauft wird, öffnet sich der Himmel, sondern als er betete, öffnete sich der Himmel. Gebet ist was ganz Elementares, dass wir einfach zu Gott kommen, mit ihm reden. Ich glaube, es ist fast das Wichtigste, der wichtigste Dienst auch in der Gemeinde, das Beten. Deswegen genial, dass wir gerade gemeinsam für Missionare gebetet haben, für Menschen, die anderswo im Dienst sind. Aber auch das Gebet hier für die Gemeinde, für Weibling. Es gibt nichts Wichtigeres, was ihr tun könnt, als zu beten. Es wurde mal ein Prediger gefragt, was ist das Geheimnis ihres Dienstes? Warum sind sie so erfolgreich? Er hat dann geantwortet und gesagt, der größte Teil meines Dienstes geschieht, wenn niemand mich sieht. Die wichtigste Arbeit, die ich tue, ist zu Hause in meiner Kammer, wenn ich bete. Und das gilt nicht nur für Prediger, das gilt, glaube ich, für jeden in der Gemeinde. Das Wichtigste, was ihr einbringen könnt hier in der Gemeinde, ist tatsächlich zu beten. Füreinander, für andere, für Weibling. Also die erste Überraschung, Jesus stellt sich mitten unter die Sünder. Und die zweite Überraschung in dieser Geschichte, der verschlossene Himmel öffnet sich. Eine kurze Aussage, der Himmel öffnete sich, aber irgendwie eine gewaltige Bedeutung, die dahinter steckt. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie das ausgesehen hat, dass der Himmel sich öffnet. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellen würdet, was da passiert ist am Himmel. Irgendwie ist da was passiert, dass die Menschen beschrieben haben, der Himmel öffnete sich. Weil es ist da ein Spalt aufgegangen. Und da ist dann die Taube runtergekommen. Ich weiß es nicht genau, aber der Himmel öffnete sich, ist auf jeden Fall eine geistliche Aussage, die da getroffen wird, weil Gott hier eben wieder ganz nahbar und sichtbar wird. Seit dem Sündenfall, seit Garten Eden, ist der Himmel ja verschlossen. Was passiert am Ende? 1. Mose 3, die Menschen werden hinausgeschmissen aus dem Paradies, wo sie ganz bei Gott sind. Und ganz bei Gott, das ist ja eigentlich der Himmel. Die Menschen sind es draußen, die Engel werden davor gestellt, niemand mehr darf rein. Gott ist verschlossen, der Himmel ist verschlossen. Wir können nicht mehr zu Gott kommen. Die Sünde, das Böse trennt den Menschen von Gott. Ich glaube, wir merken ja bis heute alle irgendwie diese Distanz. Gott ist fern. Es gibt viele Menschen, die suchen nach Gott und fragen sich, aber wie kann ich denn was über Gott rausfinden? Der Himmel ist verschlossen. Und seitlich glauben ja die meisten in Deutschland, dass es ein Gott, was Übernatürliches gibt, aber sagen dann eben, aber was genau das ist, weiß ich auch nicht. Der Himmel ist irgendwie verschlossen. Deswegen ist es so überraschend, was hier bei der Taufe passiert, als Jesus getauft ist und betet, da öffnet sich der Himmel über Jesus. Warum passiert das in diesem Moment? Jesus ist eben die Verbindung zwischen Himmel und Erde. In Jesus ist Gott selber auf die Erde gekommen, damit wir wieder zu Gott kommen können, damit der Himmel wieder aufgeht. Und das wird hier schon so ganz deutlich in der Taufe, als der Himmel sich öffnet über Jesus, dass wir durch Jesus wieder in den Himmel kommen können, Gott kennenlernen können. Johannes 1,51 sagt Jesus das mal, ihr werdet den Himmel offen. Ihr werdet den Himmel offen sehen, weil wir durch ihn Gott kennenlernen dürfen. Ich bin mal durchgegangen, wo in der Bibel das überall auftaucht, dass der Himmel sich öffnet. Und ein paar Mal finden wir diese Formulierung. Einmal bei Hesekiel, wo er, ich sag's mal so, eine echt krasse Vision hat von Gott selbst. Und da heißt, der Himmel hat sich geöffnet. Und dann sah er irgendwie die Herrlichkeit, die Majestät Gottes und versucht es zu beschreiben. Dann ein zweites Mal lesen wir die gleiche Formulierung Apostelgeschichte 7 bei Stephanus, dem ersten christlichen Märtyrer, der für seinen Glauben, für seine Predigt, die er da hält, stirbt, hingerichtet wird. Und dann heißt, er sieht den offenen Himmel. Er hat den Weg frei in den Himmel. Und dann taucht die Formulierung wieder auf, ganz am Ende, in Offenbarung 19, so kurz vor Ende der Zeit, wo es heißt, der Himmel öffnet sich, wenn Jesus wiederkommt. Und wir werden dann mit aufgenommen. Also der Himmel öffnet sich immer, wenn Gott in besonderer Weise eingreift und wenn wir Zugang zu Gott halten. Und hier im heutigen Bibeltext öffnet sich der Himmel. Warum? Weil Jesus betet. Weil wir durch Jesus Zugang haben zum Vater in den Himmel hinein. Und tatsächlich hier wird schon deutlich, dass jetzt eben eine neue Heilszeit beginnt. Der Weg in den Himmel, der Zugang zu Gott, ist nicht mehr versperrt für uns, sondern durch Jesus können wir zu ihm kommen. Ich habe schon gesagt, viele heute glauben zwar, dass es irgendeinen Gott gibt, irgendwas Übernatürliches, vielleicht auch du, und fragen aber wie kann ich jetzt eigentlich was rausfinden über Gott? Und wir können da mal kurz einen Vergleich ziehen. Stellt euch vor, ihr wollt den König Charles in England persönlich kennenlernen. Was würdet ihr denn machen, damit ihr den kennenlernen dürft? Vielleicht würdet ihr den Brief hinschreiben, so einmal einwerfen in den Briefkasten. Hi Charles, kommst du mal raus, willst du mich kennenlernen? Oder zum Essen einladen, ich habe was Leckeres gekocht, kommst du mal zu mir? Würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich kann auch versuchen anzurufen, schauen, ob ihr durchgestellt werdet zum König. Ich vermute hätten, zumindest die meisten von uns auch nicht so viele Chancen. Man könnte sich vielleicht vors Tor stellen mit einem großen Plakat, wo drauf steht, komm raus oder ich lade dich ein. Vermutlich würde auch nicht funktionieren. Was wäre für uns Normalos eine realistische Chance, König Charles persönlich kennenzulernen? Ich glaube, die einzige Chance wäre, dass er eben rauskommt aus dem Palast und sagt, ich will dich kennenlernen. Solange der kein Interesse dran hat und nicht rauskommt, haben wir keine Chance. Und genau das ist, was hier in der Taufe deutlich wird. Ja, eigentlich von uns aus haben wir keine Chance, den Himmel geöffnet zu sehen, Gott kennenzulernen. Aber Jesus ist eben rausgekommen aus seinem Palast. Jesus hat gesagt, ich will dich kennenlernen und will, dass du in mir und durch mich Gott kennenlernst. Deswegen komme ich raus, komm zu dir. Lass mich einladen von dir, lad dich ein. Und durch Jesus wird der Himmel offen. Das ist die zweite Überraschung hier im Text. Der verschlossene Himmel wird durch Jesus offen. Wir können tatsächlich Gott kennenlernen, weil Jesus eben das Spiegelbild von Gott ist. Und dann noch eine dritte Überraschung im Text. Der unsichtbare Gott wird sichtbar und hörbar. Auch was damals nicht normal war, dass man Gott irgendwie so gesehen hat oder gehört hat. Und das passiert dann auf einmal in dieser Geschichte. Da heißt es eben zuerst, der Geist kommt wie so eine Taube sichtbar in leiblicher Gestalt herab. Also da extra betont, in sichtbarer Gestalt kam jetzt der Geist darunter. Weiß ich nicht, wie ihr euch den Geist Gottes vorstellt. Ich zumindest kann ihn mir nicht wirklich sichtbar vorstellen. Und es ist die Überraschung, die hier passiert. Gott wird irgendwie sichtbar, der Geist Gottes wird sichtbar, er kommt zu einer Gestalt, einer Taube herab. Und ich habe mich gefragt, warum war das eigentlich jetzt eine Taube? Also warum sieht Gottes Geist da aus wie eine Taube? Was hat es mit Taube auf sich? Eine Taube erinnert, oder hat mich zumindest erinnert an eine Geschichte aus 1. Mose 8, wo Noah die Taube ausschickt. Da nach der Sintflut das Gericht kam, fast alle Menschen sind gestorben, nur 8 Menschen haben überlebt, weil sie auf dem Schiff waren. Und dann schickt Noah eine Taube aus, um zu schauen, ob es doch wieder trockenes Land gibt. Und die Taube, die bringt dann Olivenblatt, ein Zeichen, dass das Gericht vorbei ist, dass das Land wieder trocken wird. Gibt eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Am Ende dürfen sie tatsächlich wieder landen, weil das Wasser zurückgeht. Also die Taube ist so ein Zeichen für was Neues, was losgeht, für eine neue Schöpfung nach der Sintflut. Ganz ähnlich heißt das schon bei der ersten Schöpfungsgeschichte, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da heißt zwar nicht Taube, aber irgendwie auch so ein Fliegenschweben des Geistes Gottes. Auch da geht es um Schöpfung. Und ich denke, dieser Gedanke zieht sich hier durch. Bei der ersten Schöpfung, nach der Sintflut, beim Neuanfang, und jetzt hier, der Geist Gottes kommt wie eine Taube, durch Jesus ist eben tatsächlich ein neuer Anfang möglich. Eine neue Schöpfung möglich. Da wird Gott tatsächlich sichtbar für uns in Jesus. Und was hier passiert, das erinnert auch ein bisschen an Jesaja, an Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da heißt es mal, Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Das wurde eben deutlich bei der Taufe. Er hat tatsächlich den Geist Gottes, er hat die Kraft Gottes in Und es wurde schon Jesaja vorhergesagt, Jesaja 42 heißt, siehe, das ist mein Knecht, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Deswegen muss das hier bei der Taufe so passieren und deutlich werden, Gott wird sichtbar. Und Gott wird nicht nur sichtbar, Gott wird eben auch hörbar. Denn in diesem Moment, als der Himmel aufreißt, als die Taube, als der Geist Gottes wie Taube herunterkommt, da spricht Gott. Und Gott spricht und zitiert sich sozusagen selber, oder zitiert das Alte Testament. Und da heißt es eben, der erste Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn. Und dann Jesaja 42, an dem meine Seele wohlgefallen Freude hat. Und genau das sagt hier Gott über Jesus. Du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude. Ich glaube auch, das ist ganz bewusst, dass Gott das schon hier macht. Das ist also der erste Moment, wo Jesus eigentlich so öffentlich auftritt. So wissen wir relativ wenig über ihn. Mal als 12-jährigen Jungen war er im Tempel. Aber sonst wissen wir fast nichts, was er davor gemacht hat. Also Jesus hat noch nichts Beeindruckendes getan. Nach allem, was wir wissen, hat er noch keine beeindruckenden Predigten gehalten, noch keine Wunder getan, noch keinen Erfolg gehabt. Und jetzt sagt trotzdem Gott schon zu ihm, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das macht ganz deutlich, die Verbindung, dass Jesus Sohn Gottes ist, hängt nicht damit zusammen, was er jetzt tut. Sondern das ist ja auch schon am Anfang, das ist ja auch schon davor. Und das glaube ich ein bisschen auch, genauso wie es für uns auch gilt. Wir müssen nicht erst Dinge tun und dann sagt Gott, jetzt wirst du mein Kind. Da wird man ja auch gar nicht Kind. Sehr komisch, wenn ich zu meinen Kindern zu Hause sage, ja, wenn du das und das machst und mir gehorsam bist und mich lieb hast, dann bist du mein Kind. Das funktioniert ja gar nicht. Ein Kind wird man von Geburt an. Und genauso ist es bei uns, wenn wir Jesus kennenlernen, hat nichts mit Leistung zu tun, sondern ist eine Beziehung. Wir treten in eine Beziehung mit Gott ein, werden Kinder Gottes. Und deswegen gilt auch schon für Jesus hier, obwohl er noch gar nichts getan hat, Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal fragst, ob du gut genug bist. Bin ich gut genug? Bin ich beliebt genug? Bin ich angesehen genug? Habe ich genug Likes? Habe ich genug Freunde? Gott sagt Jesus hier eben zu und das sagt er auch uns zu, wenn wir an ihn glauben, du bist mein geliebter Sohn. Deine Identität hängt nicht an deiner Leistung. Du musst nicht gut genug werden. Sondern Jesus hat schon alles für dich getan, dass du Kind Gottes sein kannst, völlig unabhängig von dem, was du tun kannst. Manchmal fühlen wir uns vielleicht heute überfordert, erschöpft, ungenügend. Weil wir merken, wir werden all den Ansprüchen nicht mehr gerecht, die auf uns einprasseln. Man will irgendwie gut auf Arbeit unterwegs sein, man will gut in der Gemeinde sich einbringen, man will gut sich um seine Familie kümmern und fragt sich, wie soll all das gelingen? Und die gute Nachricht erinnert uns auch heute in diesen beiden Versen, dein Wert bei Gott hängt nicht daran, was du tust. Dein Wert bei Gott hängt nicht davon ab, wie perfekt du bist in dir selbst. Sondern Jesus hat eben diesen Tausch mit dir vollzogen. Er hat deine Sechserklausur genommen und dir eine Einzelklausur dafür gegeben. Das heißt, du bist perfekt, wenn du an Jesus glaubst. Du bist unglaublich wertvoll und geliebt. Gott hat deinen Sohn für dich sterben lassen, weil er dich so liebt, ohne dass du irgendwas dafür tun konntest oder tun musst. Das dürfen wir uns heute zusagen lassen, in Erinnerung rufen. Und falls du bisher noch nicht an Jesus glaubst, falls du dir nicht sicher bist, ob du eigentlich wirklich wertvoll bist, dann möchte ich dich heute Morgen einladen und sagen, Gott liebt dich so sehr. In Gottes Augen bist du so wertvoll, dass er dir zuruft, ich habe schon alles für dich getan, du musst gar nichts tun. Der Himmel ist offen. Komm zu Jesus, komm zu mir. In Gottes Augen bist du ganz viel wert, ganz viel wert. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch das so wissen darf, annehmen darf, vielleicht auch das erste Mal annehmen darf, heute Morgen. Also wir haben hier im Text drei Überraschungen, von denen wir hören. Wir hören von dem Sohn, der ins Wasser hineingeht, der perfekte Mensch und Gott, der sich unter die Sünder stellt. Wir hören von dem Geist, der herabkommt. Wir hören von dem Vater, der spricht. Und da klingt ja diese Dreieinigkeit auch so schön durch in dieser Geschichte. Das Einzigartige ist im Christentum, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Nicht nur was Einzigartiges, auch was uns oft vorgeworfen wird. von anderen religiösen Menschen, die sagen, ihr habt doch mehrere Götter. Funktioniert das bei euch? Warum, wie soll Gott drei sein und doch eins sein? Das ist da irgendwie gar nicht denkbar. Aber es ist wunderschön am christlichen Glauben, an dem, was wir in der Bibel sehen über den lebendigen Gott, dass er eben drei und eins gleichzeitig ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, wie Gott tatsächlich Liebe sein kann. Gott ist eben Liebe in sich selbst, weil Vater, Sohn und Heiliger Geist sich gegenseitig lieben. Wenn es keinen dreieinigen Gott gibt, dann könnte Gott nicht wirklich Liebe sein, weil Gott ja niemanden außer sich selbst liebt, bevor es die Menschen gegeben hat. Dann bräuchte er tatsächlich die Menschen, um jemanden lieben zu können, weil er davor kein Gegenüber gehabt hätte. Und deswegen ist es so genial, dass wir einen dreieinigen Gott haben, wo Gott tatsächlich in sich selbst gegenseitig liebt und diese Liebe dann für uns auch weiter liebt. Spannend ist, was nach dieser Taufe passiert. Nach dieser Taufe, dazu geht es dann in den nächsten Wochen weiter, nach dieser Taufe beginnt die Herausforderung für Jesus. Wir lesen Lukas 4, Vers 1, da geht's los. Jesus voll Heiligen Geistes wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also Jesus erlebt seinen Startmoment. Der Geist kommt nochmal auf wie ihn symbolisch. Und dann heißt es, jetzt war er voll Heiligen Geist und jetzt ging es in die Wüste. Und ich glaube, so erleben wir es Menschen. Wir Menschen es auch oft oder auch manchmal. Wir erleben erst so einen Zuspruch, so eine geistlich geniale Erfahrung. Und im nächsten Moment wird es hart und schwierig. Wir erleben Prüfungen, Wüstenzeiten. Und so ging es Jesus ja auch. Und ja, das ist vielleicht herausfordernd, wenn wir wissen, ja, es kann auch nach der guten geistlichen Zeit schwierig werden, aber gleichzeitig ja auch schön zu wissen, vor der Wüstenzeit sagt Gott dem Jesus nochmal zu, ich bin mit dir. Mein Geist ist mit dir, wir sind ja ganz eng verbunden. Vor dieser schwierigen Zeit wird nochmal gesichert, wird die Sicherung nochmal gecheckt, damit man wirklich losziehen kann, in den Berg hineinklettern kann. Und auch wir dürfen uns vor schwierigen Zeiten immer nochmal dran erinnern lassen, was wir in Jesus schon haben. Also in diesen beiden Versen passiert was Gewaltiges. Da stellt sich der sündlose Mensch unter die Sünder. Da kommt der Geist herab und der verschlossene Himmel öffnet sich und der unsichtbare Gott wird tatsächlich sichtbar und hörbar. Und dadurch haben wir Zugang zu Gott. Und ich lese uns zum Abschluss noch die Verse aus Hebräer 10, Vers 19 bis 22, wo, finde ich, genau das zusammengefasst wird, was in der Taufe deutlich wird. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Die entscheidende Frage ist also nicht, ist der Himmel offen? Der Himmel ist offen, das wird der Taufe Jesu deutlich, sondern die entscheidende Frage ist, stehst du unter diesem offenen Himmel durch Jesus Christus? Bist du in der Verbindung mit Gott? Ich bete mit dir. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen, dass du dich unter die Sünder gestellt hast. Es hat schon bei deiner Taufe begonnen, dann bist du den Weg bis zum Kreuz gegangen. Du hast dich mitten unter uns gestellt, du wurdest zum Übeltäter, zum Sünder für uns, weil du dir unsere Schuld hast aufladen lassen, damit für uns der Himmel wieder frei werden darf. Und Herr Jesus, es gibt so viele Menschen, die fragen sich, wie ist eigentlich Gott, wer ist Gott, wie kann ich ihn kennenlernen? Jesus, danke, dass wir in dir den lebendigen, allmächtigen Gott kennenlernen dürfen und wieder der Zugang frei ist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt, dass du schenkst, dass er genau das Wissen darf, erleben darf, annehmen darf, dass der Zugang zum Vater frei ist durch dich. Und der Jesus schenkt, dass wir diese geniale Botschaft auch in der nächsten Woche anderen weitergeben können, dass durch dich der Weg frei ist. Vielen Dank, Jesus. Amen.